Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wir sind zurück aus unserer ersten kleinen Sommerpause und haben wieder eine neue Folge für euch vorbereitet. Wir danken euch jetzt schon im Voraus für eure Rückmeldungen. Falls ihr Werbung machen möchtet in unserem Podcast, dann findet ihr alle Informationen dazu bei uns in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt unseren Podcast auch sehr gerne bewerten und wir bitten darum, dass ihr uns weiterempfehlt, falls euch unser Podcast gefällt. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Ich bin schon gespannt auf unseren heutigen Gast. Mein Gast bei der heutigen Podcast-Folge ist Matthias Gauli von der Uni Bozen. Wer uns öfter hört, weiß, dass ich im Normalfall im Dialekt spreche. Das mag ich heute nicht. Vielleicht, weil ich den Dialekt von Matthias Gauli auch nicht verstehe, aber das kann auch sein. Matthias, kannst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wie bist du nach Südtirol gekommen und was genau ist deine Aufgabe an der Uni Bozen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Vielen Dank, dass du mit mir Deutsch sprichst, wobei du Südtiroler ich jetzt mittlerweile schon verstehe. Ich hoffe, dass du mich auch verstehst und die Zuhörerinnen und Hörer mich verstehen können. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren, darf ich hier arbeiten an der Freien Universität in Bozen. Ich war vorher in Gießen und Göttingen in Universitäten tätig, hatte dann einen Lehrstuhl für, wie sich das nannte, Produktionssystem der landwirtschaftlichen Nutztiere. Wer weiß, wo Göttingen liegt, das ist in Niedersachsen, das ist so das Zentrum eigentlich der Veredelungswirtschaft. Große Betriebe, sehr große Betriebe, der größte Teil der Masthähnchen, Schweine und auch der Milch wird da entsorgt in Deutschland, damit auch in Europa. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich nach einer anderen Herausforderung gesucht und dann kam Südtirol mit einer ganz anderen strukturierten Landwirtschaft, mit ganz anderen Herausforderungen und denen habe ich mich jetzt versucht zu stellen und jetzt versuche ich mal seit 10 Jahren zu arbeiten. Natürlich da, wo vor allem Tierhaltung wichtig ist, das ist also vor allem natürlich die Milchviehhaltung, aber das ist auch die Fleischerzeugung, das ist auch ein bisschen Geflügel, wenig Schwein, muss ich sagen, im Gegensatz zu früher. Und wir befassen uns eben auch mit dem Problem vor allem der Berglandwirtschaft. Wir versuchen in Projekten Lösungen zu finden für verschiedene Probleme. Wir versuchen natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, in der Ausbildung den Studierenden das Wichtigste mitzugeben, was sie dann nachher in den Betrieben oder auch in der Beratung brauchen. Und wir arbeiten dabei mit vielen zusammen, so auch mit euch. Das macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist eine gute Kooperation, guter Austausch. Man wird gehört, man kann sich einbringen. Es wird nicht immer übernommen, aber so ist es eben. Aber Meinungen zuzulassen, das ist wichtig. Und das gilt für eigentlich Südtirol ganz. Man ist zwar ein bisschen stur manchmal oder ich sag mal hartnäckig, aber man ist weit offener, als das häufig Gerüchte draußen sagen.
Du beschäftigst dich in deiner Forschungsarbeit ja intensiv eben mit den Themen Tierzucht, Tierhaltung, Tierwohl. Wie schätzt du den aktuellen Stand der Tierzucht in Südtirol ein und was brauchen Südtirols Bäuerinnen und Bauern, damit sie als Tierzüchter auch in der nächsten Generation noch überleben können?
Ja, das ist überhaupt die wichtigste Frage und die große Herausforderung. Also ich würde es mal sagen, wir sind weder besser noch schlechter als viele andere. Wir haben aber einige Probleme nicht, die die Großen draußen haben, also diejenigen, die viele tausend Tiere mit hoher Besatzdichte halten. Das ist ein Problem, das wir nicht haben. Das ist vor allem ein Problem, das eben in der Umwelt auch widerspiegelt. Heißt aber eben nicht, dass, weil wir wenig Tiere haben, automatisch alles auch besser ist. Und das ist nicht so. Wir haben eben ein paar Herausforderungen, die auch der Markt, sage ich mal, vorgibt, nur mal das Thema der Anbindehaltung zu nennen. Die wird überwiegend auch gut gemacht, aber wir haben dann Herausforderungen, der Markt verlangt da Veränderungen und das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Und dabei ist es eben extrem schwierig, den Spagat hinzubekommen zwischen der Größe auf der einen Seite der Betriebe und den Anforderungen, die der Markt da an die Landwirte stellt. Da ist ein Stück weit Beratung gefordert, da ist ein Stück weit Bauernbund in der Aufklärung gefordert, da ist natürlich auch vor allem Politik gefordert, wirklich gut dort zu unterstützen, wo es notwendig ist. Bis jetzt, finde ich, funktioniert das relativ gut. Ich finde, dass die Südtiroler eigentlich Förderungen überwiegend sehr weise ausschütten. Das heißt also sehr zielorientiert. Da gibt es auch kurze Wege zwischen denen, die Forderungen stellen, Wünsche haben und denen, die es politisch umsetzen. Und das ist ein Vorteil, den wir nutzen müssen. Ein großer Vorteil ist zweifelsohne auch der, dass wir natürlich einen starken Tourismus hier haben und diese Verbindung zwischen Tourismus und Landwirtschaft, das ist etwas, was wir noch diesen Link noch stärker suchen müssen, weil wir einfach Produkte teurer erzeugen als alle unsere Nachbarn und wir müssen sie zu anderen Preisen verkaufen. Wenn uns das gelingt, dann können wir die Betriebe auch halten. Ich bin aber insgesamt auch optimistisch. Viele Landwirte stellen sich die Frage, rechnet sich das wirtschaftlich noch? Und viele müssten bei einer genauen Betrachtung zum Schluss kommen, ehrlicherweise ist mein Stundenlohn sehr niedrig, den ich habe. Aber ich würde einfach nicht die hohe Motivation von Landwirten unterschätzen, den Betrieb zu erhalten, das, was sie geerbt haben, zu erhalten, also Flächen zu bewirtschaften. Das gibt keiner leichtfertig auf, sondern da beißt man sich schon auch mal durch. Insofern bin ich optimistisch, dass wir den größten Teil der Betriebe auch halten können, wenn es gelingt, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, auch ökonomisch.
Das Thema Tierwohl ist ja auch so ein Bereich, von dem du gesprochen hast. Und da spürt man halt immer wieder so ein bisschen die Angst bei unseren Leuten, dass da jetzt Forderungen auf sie zukommen und dass sie da Investitionen tätigen müssen, die sie sich einfach nicht leisten können und dann daran denken, dass sie den Betrieb nicht weiterführen können. Hast du den Eindruck, dass da so viel Aufholbedarf gibt bei uns?
Also bei uns wie bei anderen auch. Also zunächst mal ist das Phänomen, dass Landwirte beim Thema Tierwohl zunächst mal einen Graus bekommen, weil sie eben Forderungen sehen, weil sie ihre Wirtschaftlichkeit gefährdet sehen oder noch mehr gefährdet sehen. Und das unterscheidet uns in Südtirol nicht von zum Beispiel dem Betrieb Niedersachsen. Da habe ich genau das Gleiche gehört. Ich versuche das mal so, indem ich versuche, für Landwirte den Begriff Tierwohl auch wieder positiver zu belegen. Erstens mal wird wahrscheinlich und hoffentlich kein Landwirt widersprechen, dass es in seinem ureigenen Interesse ist, dass es den Tieren gut geht. Also wenn wir das schon mal unterschreiben, dann haben wir jetzt schon mal ein großes gemeinschaftliches Ziel. Das Zweite ist dann, dass viele Tierwohlmaßnahmen eben nicht, wie das häufig heißt, zu wirtschaftlichen Nachteilen führen, sondern sie können auch zu Vorteilen führen. Also wenn ich ein Haltungssystem zum Beispiel so verbessere, dass ich da keine Verletzungen, keine Klauenschäden, Schäden insgesamt habe, leistet auch das Tier besser und spiegelt sich auch ökonomisch wieder. Das Problem ist einfach häufig das, dass eben die Investition heute getätigt werden muss und nicht erst über die nächsten Jahre dann tatsächlich den positiven Feedback auch von den Tieren bekomme und von der Wirtschaftlichkeit bekomme. Ich glaube, wenn wir Fördermaßnahmen so geschickt aufstellen, dass die Betriebe vielleicht noch stärker unterstützt werden, zum Beispiel bei Umbaumaßnahmen, bei Optimierungsmaßnahmen, dann kann man das auch leisten. Also ich verstehe, Landwirte, dass der Begriff für sie zunächst einmal etwas ist, was negative Bilder ihnen weckt. Ich würde aber alle stimulieren, motivieren zu sagen, nehmt das positiv. Stellt euch der Problematik, denn die Problematik kommt ja nicht, ist ja nicht rausgemacht, die kommt auch vom Markt draußen. Wir müssen das meistern und wir können das auch meistern hier in Südtirol.
In Südtirol ist ja so, dass die Milchproduktion, ein bisschen historisch gewachsen, immer noch die wichtigste Säule der Berglandwirtschaft ist. Wenn wir Richtung Fleischproduktion schauen, das ist nach wie vor eine Nische. Und wobei die Nachfrage, glaube ich, eigentlich wesentlich höher wäre als das, was gemacht wird. Siehst du hier eine Chance oder ein Potenzial für Fleischproduktion in Südtirol?
Ja, ich glaube, ich sehe da eine Chance. Das gilt ja für fast alle. Alle sehen eine Chance. Allerdings darf man bei der Nachfrage, muss man klar sagen, ist auch eine Nachfrage nach dem sehr teuren Produkt auch da. Und daher geht eben die Schere ein bisschen auseinander. Nachfrage nach Fleisch ist da, die ist groß, die können wir nicht decken. Aber wir können eben nicht mit dem 80 Cent pro Kilo Masthähnchen aus Deutschland konkurrieren. Da sind wir weit, weit von weg. Das heißt, für uns ist eigentlich nur ein Markt dann interessant und attraktiv und zu bespielen, wenn er hochpreisig ist. Das ist uns bis jetzt noch nicht im Fleischbereich in der Breite gelungen, den Markt uns zu erschließen. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr große Herausforderung. Ich habe ja schon häufiger mal angeregt, der Bauernbund hat in einigen Bereichen, ich nenne nur mal den roten Hahn, vorgemacht, wie man eine Marke aufbauen kann, wie man eine Marke hochpreisig machen kann, wie man die Qualität steigern kann. Ich würde mir sowas Ähnliches im Fleischbereich auch wünschen, eine Marke aufzubauen, die wirklich das hält, was sie verspricht, also Qualität verspricht und dann auch, glaube ich, draußen angenommen wird, von der Gastronomie angenommen wird, von den Hotels, aber auch von den Südtirolern. Wir spielen schon eine wichtige Rolle. Wir sind zwar nur eine halbe Million hier, aber wir konsumieren natürlich auch. Und ich würde auch jeden Südtiroler einfach mal auffordern, einen Kühlschrank aufmachen, ehrlich gucken, wo kommt denn die Milch her? Wo ist denn das Fleisch her? Das ist vermeintlich etwas teurer, was wir hier bezahlen. Aber gemessen an den 10%, die wir vom Gehalt ausgeben für Lebensmittel, kann das ruhig auf 12% und 13% steigen, glaube ich. Und gleichzeitig dann sehen, was gibt uns das eigentlich wieder? Und das kann jeder Südtiroler jedes Wochenende sehen, wenn er draußen ist. Was kann das Positives bewirken? Eine gute Landwirtschaft. Was kann das Positives für uns bewirken? Und da müssen wir einfach bereit sein, ein bisschen mehr zu bezahlen.
Das wäre dann natürlich auch eben die Motivation für die Bauern, dass sie darauf umsteigen, weil Die Gretchenfrage ist immer, zahlt sich das aus, was ich da mache?
Ganz genau, ja. Das ist der Punkt. Genau, ja. Das ist der Punkt. Zahlt sich das aus, was ich mache? Wobei Landwirte manchmal den Fehler unterliegen, dass sie am Ende des Monats nur gucken, was habe ich denn eingenommen, und weniger gucken, was habe ich denn dafür auch ausgegeben und vor allem, wie viel habe ich dafür gearbeitet. Und gerade wenn es um Arbeit geht, ist eben die Fleischerzeugung eine, wo doch deutlich weniger gearbeitet wird als in der Milcherzeugung. Und deswegen wird es eine Option für einige Betriebe sein. Also 7 Tage die Woche früh und abends zu melken und das ganze Jahr über, wird nicht mehr für alle möglich sein. Aber die Flächen wollen wir eben nicht auflassen, sondern die wollen wir anders nutzen. Und da wäre die Fleischerzeugung aus meiner Sicht die Alternative schlechthin.
Schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt.
Ja, wir hoffen.
Du hast vorher gesprochen von Dingen, die einem den Graus bringen. So ein Thema ist auch das Thema ein bisschen Laborfleisch, so künstliches Fleisch. Das ist ja etwas, was in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel in Diskussion war. Unter anderem hat zum Beispiel Italien als erstes Land in Europa die Herstellung und den Verkauf verboten. Auch aus Österreich kommen von höchster politischer Ebene sehr viel Gegenwehr gegen dieses Thema. Kannst du bitte einmal kurz erklären, worum es sich bei diesem Laborfleisch eigentlich handelt, und kannst du diese Abwehrhaltung nachvollziehen?
Also ich kann sie nachvollziehen, aber ich finde sie nicht gut. Ich will das auch begründen, warum. Also zunächst mal, Laborfleisch bedeutet, man braucht nach wie vor die Zellen von Tieren, die sogenannten Stammzellen. Bei einigen Geweben, dazu gehört eben auch Muskel, Fett und Bindegewebe, sind die Zellen auch bei alten Tieren in der Lage, sich zu regenerieren. Das hat jeder schon mal erlebt. Wenn du eine Verletzung hast, dann kann der Muskel regenerieren. Bei anderen Geweben, zum Beispiel im Nervengewebe, geht es eben leider nicht. Das heißt, wenn du da einen Schaden hast, dann hast du den bis zum Rest deiner Tage. Aber das hat man sich zunutze gemacht, dass diese Zellen sich vermehren können. Wir nennen die Stammzellen. Die können entnommen werden und man kann im Prinzip unendlich viele aus diesen Stammzellen erstellen. Und wenn man dann die Kombination aus Bindegewebe, Fettgewebe und Muskelzellen miteinander verbindet, dann habe ich im Prinzip das Fleisch. Fleisch heißt, dann habe ich überwiegend mal sowas Ähnliches wie Hackfleisch. Daraus dann sowas wie ein Steak zu machen oder ein Schinken zu machen, ist wesentlich komplexer. Da brauchst du also eine aufwendige Technik, zum Beispiel 3D-Drucker, um das wirklich so zu drucken. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber dieses Fleisch und dieser Fleischersatz oder der natürliche Fleischersatz, der ist im Prinzip machbar. Der ist ja auch schon auf dem Markt in den USA, dann in Teilen Asiens, Shanghai beispielsweise. Und der stellt natürlich ein Potenzial dar. Warum? Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, die werden Fleisch wollen. Und darüber hinaus gibt es ja Regionen der Erde, und zwar gar nicht so wenig. Das ist Südamerika, das ist Afrika, das ist Teile Asiens, wo Leute weniger Fleisch essen, als für sie eigentlich gesund sein kann. Das heißt, die Nachfrage wird steigen und das können wir über 2 Wege machen. Mehr Tiere noch intensiver, und das wird nicht funktionieren. Aus Klimagründen, aber vor allem auch aus der Tatsache heraus, dass wir die Futtermittel nicht mehr haben für die Tiere. Die brauchen wir ja gleichermaßen für den Menschen. Deswegen brauchen wir, wenn wir jetzt mal über Südtirol hinausschauen, Italien, global gesehen Alternativen. Und da ist das eben eine gute Alternative und dem sollte man sich nicht verschließen. Warum verstehe ich die Reaktion? Die ist natürlich ein bisschen getrieben aus der Angst, dass eben dieses Produkt vollkommen das natürliche Fleisch verdrängen kann. Das, glaube ich, wird aber nicht der Fall sein, wenn sich das Produkt Fleisch eben durch ihre Qualitätskriterien und die Kriterien, die bei der Erzeugung wichtig sind, nämlich Offenhaltung von Flächen, allein über Tiere können wir Grünland nutzen, wenn wir die herausstellen. Und deswegen glaube ich, das ist etwas, was man annehmen muss als Konkurrenz und was uns kein Problem eigentlich bereiten darf, wenn wir uns darauf einstellen. Wir haben das vielfach in der Landwirtschaft erlebt. Ich erinnere mal an die Einführung der synthetischen Faser. Da war unsere tierische Faser, die war auf einmal weg und keiner wollte mehr die Schafswolle haben. Wir haben das auch lange nicht angenommen im Wettbewerb oder zu spät. Im Fleisch darf das nicht passieren. Ich glaube, worauf wir, mit wir meine ich Landwirtschaft, die Energie verwenden soll, ist, dass wir von Anfang an klar machen, dass es eine Abgrenzung gibt. Es gibt das Kunstprodukt und es gibt das natürliche Produkt. Und ich glaube, wir müssen Wert darauf legen, dass wir von Anfang an in der Kommunikation sehr sauber sind. Wir dürfen uns auch nichts vormachen. Die großen Fleischverarbeiter heute am europäischen Markt haben längst alle Abteilungen, die sich mit der Frage Laborfleisch auseinandersetzen. Das heißt also, unsere heute Geschäftspartner könnten das, wenn wir uns nicht zeitig darauf einstellen, morgen schon gar nicht mehr sein, sondern die nehmen das Kunsthähnchen und das Kunstrindfleisch und nicht mehr das, das wir erzeugen. Also da ist Vorsicht geboten und das ist wichtig. Aber aus globaler Sicht macht es keinen Sinn. Ich glaube auch, dass die Argumente, wie damit würden wir unsere Esskultur in die Irre führen, die sind nicht wirklich haltbar.
Es geht ja auch um Kennzeichen, vermute ich mal. Also wenn gekennzeichnet ist, das Fleisch kommt hierher.
Das ist so. Also wir haben ein bisschen zum Beispiel bei den Ersatzmilchen geschlafen. Wir haben also lange zugelassen, dass sie Sojamilch, Hafermilch und Mandelmilch heißt, statt Mandeldrink und Haferdrink und nicht Milch. Also die Verwechslung, die Gefahr ist sehr groß beim Verbraucher. Also sagt, das ist eins zu eins das Gleiche. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Aber dass wir so einen Schnitzel auch auf den Markt bekommen, bis jetzt ist, das ist auch noch nicht absehbar. Es wird noch etwas dauern, das wird auch sehr teuer sein. Aber wir müssen ehrlich sagen, Laborfleisch heißt weniger Tiere töten. Das ist ganz klar, weniger Tierleid. Das heißt aber auch auf der anderen Seite Unterbrechung der Übertragung von Zoonosen. Also hygienisch hat das einige Vorteile. Kein Medikamenteneinsatz, wenn wir über die Resistenzbildung nachdenken, dort, wo sehr viele Tiere auf engem Raum gehalten werden. Ob es nachhaltig ist, das muss es noch den Beweis erbringen. Es wird viel Energie verbraucht bei der Entstehung. Ich glaube aber, dass das technisch lösbar ist. Umso größer die Anlagen sind, die Bioreaktoren, umso günstiger werden sie dann pro Kilogramm erzeugtes Produkt.
Du hast den Preis ja schon angesprochen. Wir kennen die Menschen ja, also es wird dann im Endeffekt wahrscheinlich doch drauf auslaufen, ob im Supermarktregal das Fleisch aus Rindern jetzt billiger oder teurer ist als das künstlich hergestellte.
Ja, du hast recht, aber wir haben ja den Wettbewerb, haben wir ja heute schon. Ja. Wir haben das Masthähnchen aus Deutschland, 80 Cent kriegt der pro Kilogramm bezahlt und wir haben unseres hier, das uns vielleicht 5 Euro in Erzeugung kostet. Den Wettbewerb haben wir. Und wenn wir in den Preiswettbewerb gehen, werden wir gegen China, wir werden auch schon gegen die Mitteleuropäer immer verlieren. Das heißt also speziell wir hier in Südtirol, wir müssen uns über Qualität abgrenzen und es muss für uns klar sein, wir werden immer mehr verlangen müssen, als das andere tun. Aber das tun wir auch im Tourismus, weil wir sagen, wir haben mehr Qualität in unseren Hotels, wir haben bessere Hotels oder auch im Agrotourismus, wir sind besser als andere und nehmen dafür auch mehr Geld und so ähnlich muss es für die Lebensmittel auch sein.
Es gibt ja auch in der Diskussion immer eigentlich einige Nachteile, die bei der Produktion von Laborfleisch jetzt im aktuellen Stand so ins Feld geführt werden. Das heißt einmal hohe Herstellungskosten, alles andere als nachhaltig, Abhängigkeit von großen Konzernen ist so ein Gespenst, das immer in der Diskussion verwendet wird. Siehst du das auch so als Nachteil und werden diese Nachteile bleiben? Oder?
Also im Moment hast du die Nachteile schon richtig benannt. Das ist also zum einen mal, dass es extrem teuer noch ist, dass es einen hohen Energieaufwand mit sich bringt. Aber beides ist ein Skaleneffekt. Das heißt also, umso größer du Bioreaktoren machst, umso günstiger wird es. Mhm. Und das wird auch relativ schnell möglich sein. Es gibt noch einen Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben. Wir brauchen als Nährmedium im Moment noch das Kälberserum. Und das ist dann eine Tierschutzfrage. Allerdings ist auch das lösbar. Es gibt schon alternative Nährstoffe, ist eine Frage, oder Nährlösung ist eine Frage, wie da geforscht wird. Also es wird sich auf alle Fälle lösen lassen. Der letzte Punkt, der ist möglich tatsächlich so gegeben. Das heißt also, große Konzerne steigen da in die Erzeugung ein. Das sehen wir aber bei allen anderen Produkten auch. Leider auch zum Teil bei landwirtschaftlichen Produkten, wo also, schau dir das Hähnchen an, wo ein paar große Firmen im Prinzip den Mastmarkt komplett eigentlich unter Kontrolle haben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Zucht, wo wir noch 2 oder 3 Züchter haben. Dieses Risiko haben wir immer. Das hängt jetzt aber eben auch stark davon ab, wie der Staat reagiert, was er fördert. Also man kann das auch in kleinen Dimensionen kultivieren und machen. Das hängt davon ab, was die Forschung an Lösungen anbietet. Deswegen macht es da wenig Sinn, das abzuwürgen, auch in Ländern abzuwürgen innerhalb der EU, weil das andere Länder machen werden. Und dann werden wir in ein paar Jahren Kunstfleisch aus China haben. Und ich bin mal gespannt, ob die EU sich verschließt und das aus einem Regalen verbannt. Da habe ich meine Zweifel. Mhm. Erstens mal sind viele auch politisch dazu nicht gewillt, weil eben Vorteile auf der Hand liegen. Und deswegen würde ich auf diese Karte gar nicht setzen.
Interessanterweise hat Italien die Forschung dazu ja nicht vor.
Das ist interessant und gleichzeitig widersprüchlich. Also das muss mir mal einer auf der Regierungsebene erklären, dass ich sage, ich will es weder im Handel noch im Land angeboten haben, aber die Forschung, die dürfte ruhig weitermachen, das ist ja unsinnig. Ja,
vielleicht haben sie es nur vergessen.
Ja, das kann sein, das wäre ja auch nicht so unüblich bei uns.
Wenn man über das Thema Ersatzprodukte spricht, dann gibt es ja neben dem Laborfleisch auch andere Produkte, die jetzt, ich sag's mal so, in unserem Kulturkreis eher ungewohnt sind, sagen wir Insekten, Würmer und anderes Krabbelgetier. In anderen Kulturkreisen ist das ganz normal. Ja. Müssen wir uns darauf einstellen, dass solche Produkte auch vermehrt in unsere Speisepläne kommen?
Also auf indirekten Wege glaube ich schon, und das wäre auch sinnvoll, nämlich über den Weg des Futtermittels für das Tier. Als Eiweißträger in den Futtermitteln, glaube ich, spielt das Insekt künftig eine große Rolle. Ist im Moment ja in der Zulassung noch sehr eingeschränkt. Wir können es in der Aquakultur zum Beispiel nutzen, aber da wird es eine Rolle spielen. Und das andere ist dann die Frage, ob das der Verbraucher annimmt. Im Moment habe ich da meine Zweifel, dass bei uns die Menschen Insekten essen. Ich habe auch in Asien, aber bin da häufiger selten mal welche gesehen, die da zur Grille gegriffen haben auf dem Markt. Das ist einfach eine Kopfsache. Wenn das Produkt verarbeitet ist, ich kenne aus den USA so Insektenriegel beispielsweise für den Sport, die sehr eiweißreich sind. Wenn es dann klein nur draufsteht, da greift jemand zu, isst das. Aber da sehe ich bei uns, im direkten Konsum, glaube ich, gibt es eine starke Zurückhaltung. Da sind wir irgendwie ein bisschen anders eingestellt als der Asiate.
Das dauert vielleicht einfach noch ein bisschen länger.
Ja, so, das dauert. Wir brauchen noch ein bisschen länger.
Ja, also wie so oft. Abschlussfrage komme ich schon. Persönliche Frage, wenn der Matthias Gauli jetzt wählen könnte, ob ein Steak ist, das ein Südtiroler Bergochsen oder eines aus dem Labor?
Was ja, das kann ich sofort beantworten. Unabhängig vom Preis, auf alle Fälle natürlich das natürlich erzeugte Produkt aus Südtirol. Wobei ich dann jetzt schon Wert drauf lege, dass das eben eine gute Haltung war und auch, dass es qualitativ gut ist. Nur weil es ein Ochse ist, ist er noch nicht gut. Aber wenn der richtig gemacht ist, dann gibt es für mich keine Frage. Das ist das Produkt und das wird es auch immer bleiben. Ich stehe da auch zum Fleischkonsum. Ich stehe auch dazu, dass am Ende des Tages Tiere getötet werden. Das ist mir wohl bewusst. Ich glaube, das muss man uns alle bewusst machen, dass wir Tiere töten. Deswegen ist der Respekt bis zu dem Zeitpunkt vor dem Tier ist extrem wichtig. In dem sind wir verantwortet, vor allem der Landwirt. Und deswegen glaube ich, und da kommen wir zur Ausgangsfrage zurück, ist der Begriff Tierwohl, das muss in unseren Genen sein. Und es tut uns nicht weh, wenn andere drüber sprechen. Wir wollen das, wir müssen das in den Betrieben leben. Und ich glaube, das ist dann auch die Zukunft, wenn mir uns das gelingt, haben wir eine gute Zukunft hier in Südtirol, die Landwirte.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Danke.
Matthias, ich danke dir für deine Zeit, für danke das Gespräch dir. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
Auf alle Fälle. Vielen Dank. Mach's gut.
Zum Abschluss wieder eine kurze Vorausschau auf die Themen der neuen Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Die Titelgeschichte ist der Almwirtschaftstagung gewidmet, die kürzlich in Brixen stattfand. Außerdem erfahrt ihr, was alles im Omnibusgesetz steht, das der Landtag kürzlich genehmigt hat. Eine neue Unfallversicherung für Mitarbeitende auf Bauernhöfen, die der Bauernbund anbietet, ist ebenfalls Thema der neuen Ausgabe. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass wir uns wiederhören in 2 Wochen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.